Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 74, Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast mit der lieben Maria und dem Ludwig.
Oh, ich hätte es auch so gesungen.
Ach so, mein?
Ludwig.
Ach, oh, schön.
Das ist das Mindeste, was du verdient hast.
Ich bin Stimmbruch. Heute noch in strahlender Helligkeit hinter uns unter den Linden. Live
grün,
aus
so
der.
Grün unter den Linden.
Ja, die Linden blühen gerade und die kleben dann vor allen Dingen auch ein bisschen. Mhm. Weil das, ich habe gelernt, das ist Käferkacke. Weißt du, wenn man so im Frühling unter den Linden langläuft, dann macht das. Dann schmatzt das so. Und die Autos sehen alle so verklebt aus. Und das, ich habe immer gedacht, das sind die Samen der Linden. Aber es stimmt nicht,
dass
das ist Käferkacke.
Dass die innen drin feucht wären, hast du gedacht. Nee, es ist.
Ja, genau.
Ich glaube, es sind sogar so Läuse. Aber ich möchte mich da jetzt gar nicht doll einmischen.
Auf jeden Fall, genau, wir sitzen wieder in der Stabi.
Bild und Ton bestens, vielen
Stabi.
Dank.
Und Maria macht heute keinen Weißwein auf. Mm-mm.
Wir hatten nämlich keinen Weißwein mehr kalt und deswegen mussten wir jetzt, heute müssen wir mal was mit Sprudel trinken und hoffentlich geht es nicht völlig schief.
Ja, auch so wir stoßen an auf das Ende eines Königreiches.
Ja, zum Beispiel. Und ein bisschen auch auf die Sommerpause.
Auf die Sommerpause, Stichwort. Jetzt. Sehr gut, Maria. Das war total dramaturgisch perfekt.
Viele wissen das ja nicht und es gibt nichts Schlimmeres, als sowas an einem Tisch voller betrunkener Leute aufmachen zu müssen, die nicht betrunken genug sind.
Ich habe gelernt, dass man das geräuschlos machen soll. Ich habe ja auch mal gekellnert.
Mhm. Waren wir scheinbar in unterschiedlichen Etablissements. Okay.
Das wird mal eine Sonderfolge. Eine Sonderfolge zum Thema Kellner, die machen wir aber nicht heute. Aber wir haben mal eine Sonderfolge zum Thema Freundschaft gemacht für...
König der Überleitung bist du heute. Mon Dieu.
Tschüss. Für das Literaturfest Münzen. Die gab es nicht als live, aber die gibt es jetzt auf YouTube. Da könnt ihr uns sogar zuschauen, wie wir darüber reden. Über Literatur und Freundschaft. Und auf Spotify habt ihr es vielleicht auch schon gesehen.
Literatur und Freundschaft und Liebe.
Liebe.
Ja.
Es ist ein fließender Übergang.
Oft.
Das wussten viele gar nicht.
Ja, schön, schön, dass wir das auch nochmal nutzen konnten, um über sowas zu reden. Danke an Daniel Schreiber für die großartige Einladung. Und jetzt Stichwort Sommerpause. Mm. Wie schmeckt er dir? Es könnte ein bisschen kühler sein,
der
aber
könnte.
Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelatscht. Ja, du auch.
Mm.
Du ja.
Mm. Ja, genau. Wo wollen wir jetzt stehen?
Sommerpause.
Geblieben? Sommerpause, aber...
Diese Folge 74, auf die wir uns jetzt sehr freuen. Und dann gibt es im Juni eine kleine Frühsommerpause.
Ja.
So könnte man das, glaube ich, sagen.
Da gibt es kein Instagram Live mit uns, aber
und?
Eine extra Folge, die wir noch aufgenommen haben aus der Schweiz.
Stimmt.
Ja.
Das heißt, euch fällt die Pause gar nicht auf.
Gibt es eine Konserve, aber die ist auch schön.
Die ist richtig schön. Das ist eine tolle Folge gewesen.
Uiuiui, ja. Ui, ist die gut.
Die ist noch nicht online?
Nee.
Jal von der Wauden habe ich da besprochen. Ja. Allein dafür lohnt es sich wahnsinnig.
Mhm.
Oh, ja, das wird toll. Ja, das ist schön. Das gibt's.
Genau, die gibt es im Juni. Da gibt es uns mal nicht live. Das sind wir anderswo. Und im Juli senden wir nicht aus der Stabi, sondern wieder... aus dem HKW.
Einmalig, weil wir wieder den Literaturpreis, den internationalen Literaturpreis vom Haus der Kulturen der Welt begleiten.
Den
und
weltbesten Literaturpreis.
Die Longlist besprechen dürfen, die Shortlist ist natürlich. Die
genau.
Shortlist besprechen
sechs
wir.
Bücher, die alle für den internationalen Literaturpreis nominiert sind. Wir werden sie besprechen live aus dem Haus der Kulturen der Welt am
8. Juli.
Das ist ein Tag, bevor jemand hier neben mir Geburtstag hat.
Wer könnte das wohl sein? Aber entscheidend ist auch live, aber ohne Publikum. Oder wie ist denn das? Wissen wir noch gar nicht. Also wahrscheinlich im Livestream auf jeden Fall. Ihr könnt euch am 8. Juli reinschalten. Und ich bin mega gespannt, was die Jury für eine, wie immer, großartige Liste, aber bestimmt auch spannende Titel dabei ausgewählt hat.
Die wird, glaube ich, Ende Mai sogar schon verkündigt.
Verkündigt.
Da könnt ihr schon mal auch mitlesen mit uns.
Und in der Stabi, in der wir ja so gerne sind, wenn die Linden hellgrün sind oder verschneit oder sonst was, sind wir dann wieder ganz regulär im üblichen Turnus ab 28. August. Genau. Eine frühe Juli-Folge und eine späte August-Folge.
So eine Sommerpause.
Man muss auch viel ins Schwimmbad gehen können. Es geht ja nicht anders sonst. Und jetzt fangen wir mal an mit Lyrik, so wie immer.
Wohl an, mit Lyrik.
Heute ist aufpassen, dass du nicht außer den Hexen musst. Das ist ungewohnt, finde ich.
Heute ist alles ein bisschen anders. Und zwar, ich habe am Anfang, will ich sozusagen zwei Lyrikbände vorstellen, dafür am Ende kein Buch.
Ach, guck, ja. Du kannst machen, was du willst, das ist auch dein Podcast.
Geil, danke.
Herzlichen Glückwunsch.
Das mache ich. Mhm. Und zwar, ich will heute euch zwei Chapbooks vorstellen. Du weißt, was ein Chapbook ist.
Aus dem Verlagshaus Berlin kenne ich Chapbooks, vorher kannte ich das auch nicht. Aber
erzähl
es ruhig, falls man es nicht... Na doch, ich würde sagen, ich erzähle es mal, weil das Publikum, was es nicht sieht. Das sind so geklammerte Hefte, würde ich sagen. Und hier sind sie DIN A5 groß. Und die kann man lesen und unkompliziert herstellen.
Genau, es ist so ein Bogen nur. Also das ist kein komplettes Buch, sondern das ist ja wie sowas, bevor man ein erstes Buch veröffentlicht man manchmal so Chapbooks. Und letztes Jahr im Winter hat sich in Berlin ein neuer Verlag gegründet, heißt Box of Rain Press.
Klingt schon so poetisch, oder?
Ist auch, glaube ich, die Idee dazu ist in den USA entstanden, in Vermont. Als Simone Schröder und Matthias Navrat und Martin Wiedmann zusammen in einer Lyriklesung-Session waren und gedacht haben, wir müssen auch mal so unsere Lyrik veröffentlichen und haben so eine Art, ich glaube, sie nennen das Nano-Verlag oder sowas, also mini-mini-mini-kleinen Verlag.
Ja,
da kommt immer nur
Auflage, ne?
Genau, diese Box of Rain Press Chapbooks raus und da habe ich jetzt mal die ersten beiden mitgebracht. Das erste ist im Dezember, glaube ich, erschienen, mit Gedichten von Hannes Becker, Lorena Simmel und Andreas Martin Wiedmann. Und dann das zweite ist jetzt im Frühling erschienen, mit Gedichten von Matthias Navrat, Milena Adam,
die wir heiß und innig lieben.
Und Ariel Rosé. Und ich lese jetzt ein Gedicht vor von Hannes Becker. Und zwar, der hat immer so... sowas wie lyrische Tagebucheinträge geschrieben. Und da sind wir jetzt im Februar 2024, und zwar am 5.
Ist aber noch sehr frisch.
Ja, Baum gehört. Das Lied 9783 Aufrufe. Lisa Krusche. Wolfram Lotz. Julia Kanzora, Christine Grimm, Henry Hüster, Lisa Potstock, Frank Böhringer, Dorothee Elminger. Lin. Und das alles aus 24 Stunden schrieb ich in 7 Minuten hier einfach so hin. Das war Hannes Beckers Gedicht, 5. Februar 2024, erschien im Lyrik-Chapbook 1 von der Box of Rain Press. Gibt es eine Website dazu, da könnt ihr, ich meine, auch diese Bücher bestellen, gibt es definitiv nirgendwo anders. Wir vertecken das auch, verlinken das. Und es ist eine tolle Entdeckung. Es ist sehr, sehr indie auf jeden Fall.
Ja, und es ist grafisch sehr, sehr hübsch. Und wir sind ja vom Verlagshaus, die ja auch Chapbooks machen, wirklich super verwöhnt. Aber das sieht aus wie so Pantone-Farben.
Ja, stimmt.
Ganz reduzierte Optik. Und deswegen finde ich gerade ganz besonders toll. Sehr interessant. Sind es immer drei Leute? Weißt du, ob das so bleiben wird? Das
also,
sind drei,
weiß es nicht. Also
drei
es reichen
Menschen,
halt,
mehrere Gedichte.
Ja.
Werden ein Buch. Ein
und es war jetzt bei der Lesung zum zweiten Band und da waren auch alle, die haben sich alle gegenseitig Gedichte vorgelesen. Fast der ganze Saal hat gelesen.
Das
es war
fast
sehr,
romantisch.
Sehr betrieblich.
Richtig genau. Schön.
Das ist eine Lyrikempfehlung zu Beginn.
Okay. Ich muss kurz nochmal mein Buch putzen. Das ist in der Tasche irgendwie ein bisschen.
Ach ja, putz jetzt mal dein Buch hier bitte. Reißt mir langsam.
Ich habe ganz großartige, wirklich begeisterte Entdeckungskost, aber keine leichte Kost mitgebracht. Und zwar habe ich von Asta Sigurdardottir eine Erzählsammlung, die im großartigen Gogols Verlag erschienen ist, aus dem Isländischen von Tina Flecken. Und wie wir alle wissen, ist ja der Gogols Verlag einer meiner, ich weiß nicht, 30 Lieblingsverlage, muss man glaube ich so sagen.
Weil so das Top einfach, 10?
Nee, der kommt bestimmt unter die Top 10, weil er einfach so ein ganz tolles Programm hat. Ich habe es schon so oft hier erzählt, aber für Leute, die vielleicht neu dazukommen, der Gogols Verlag macht, ich bin gar nicht richtig sicher, seit 2017, 18, nur Wiederentdeckung, Neu- und Erstübersetzung aus dem osteuropäischen und nordeuropäischen und immer nur große Literatur von toten AutorInnen. Und sehr häufig sind das einfach natürlich auch Männer, weil Ich möchte da jetzt nicht drüber reden, wie Frauen das Schreiben schon seit Ewigkeiten erschwert und verkompliziert wurde. Aber dafür gibt es auch ganz tolle Übersetzerinnen, die diese Werke dann entdecken, übertragen und uns zugänglich machen. Aber ich bin immer ganz interessiert über das kleine Programm, was Sebastian Gogolz da verlegt, ganz neugierig auf das, was er gefunden und entdeckt hat. Und bin aber ganz besonders gespannt, wenn eine Frau dabei ist. Und jetzt haben wir nicht nur eine Frau dabei, sondern wir haben eigentlich die Frau dabei, die als erste Bohemian Islands galt. Und es ist in dem Podcast natürlich ein bisschen schwierig und eigentlich mag ich es auch nicht so doll, mit ihrem Aussehen jetzt um die Ecke zu kommen. Aber ich zeige mal kurz in den Livestream ein Foto dieser Autorin und vielleicht kannst du es mal für den Podcast beschreiben.
Jetzt weiß ich, warum du die toll findest.
Nein, ich möchte nicht so oberflächlich sein, aber was sieht man?
Wir sehen eine Frau einmal von vorn, einmal von der Seite mit einem wahnsinnig tiefen Blick, sehr dicken schwarzen Augenbrauen, schwarze Haare, eine riesen fette Kette um. Sie ist oberkörpernackt und raucht sehr elegant eine Zigarette. Man bekommt direkt, man hört direkt das Knistern des Tabaks, wenn man dieses Bild sieht.
Asta Siguda dort hier, obwohl man das sich bei diesem Bild nicht vorstellen kann, ist in einem absolut kleinen, stromlosen, ohne Wasserleitungen, Kaff geboren, eigentlich in einer so einer Art Holzhütte, 1930 in Island. Ganz, ganz armes Leben, also wirklich keinen Zugang auch zu Bildung. Es gab auch gar nichts in der Nähe. Hat sich dann mit 14 schon aufgemacht nach Reykjavik, was damals, also wir denken jetzt, es ist eine Großstadt gewesen, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube auch 60.000 Einwohner hatte oder sowas, also auch eher überschaubar war. Und dann ist aber was passiert, was mir auch nicht so richtig klar wurde und was ich in dem großartigen Nachwort von Dagny Christians dort hier erst gelernt habe, dass durch den Zweiten Weltkrieg und den großen U-Boot-Schlachtfeld, was es sozusagen dort gab, war Island eine ganz wichtige Station und eine Basis. Und es ist eigentlich innerhalb von kürzester Zeit hat sich die Bevölkerungszahl verdoppelt, aber eben an Militärs, die dort kurzfristig stationiert waren. Und das hat einerseits natürlich ganz viele Möglichkeiten aufgemacht, andererseits aber eben auch zu ganz, also Wohnungsknappheit, zu, also man weiß ja, wie das eigentlich, es ist ja auch eine Form von Besatzung gewesen, ne? Also um dort sich zu stationieren. Ich möchte zu Asta Siguda dort hier zurückkommen. Die hat es wirklich geschafft. Schon mit 20 hat sie, glaube ich, das Lehrerinnenseminar abgeschlossen und eigentlich war sie auf einem total guten Weg. Sie hatte ein großes Talent für Sprache, für Wortbilder tatsächlich, aber auch für Bilder im üblichen Sinn. Also sie hat Kunst gemacht, das sind auch Bilder dort zu sehen. Sie hat einerseits auch so Keramik gemacht, folkloristische Postkarten, aber andererseits eben auch so ganz, ganz moderne Dinge, Linolschnitte, wo man das Gefühl hat, so wow. Und hat sich in dieser Künstlerszene auch wahnsinnig bewegt, hat, ich glaube, ziemlich drauf gepfiffen, was viele Leute von ihr denken, war eben so Avantgarde und so Bohemian und hat angefangen, erste Texte zu veröffentlichen, Gedichte, glaube ich, geschrieben und eben auch ein Erzählband, mit dem sie wahnsinnig eingeschlagen ist. Und das Bild, was wir gerade besprochen haben, oder diese Fotos, wo sie ja eben wirklich halb nackt ist und wo Schaukästen zertrümmert worden, in denen dieses Bild hing. Damit hat der Verlag der Zeitung beworben, dass sie jetzt ihre erste Geschichte dort veröffentlicht hat, die wirklich eingeschlagen ist wie sonst was. Und 13 dieser Erzählungen sind jetzt hier in diesem Streichhölzer, heißt der Band, gesammelt und großartig übersetzt von Tina Flecken aus dem Isländischen und zeigen, was für eine unfassbar begnadete Autorin das war. Natürlich, wie ganz oft im Gogolz Verlag, tragisch, früh gestorben, ein uneheliches Kind bekommen. Ich bleibe gerade so viel bei der Biografie der Autorin, aber ich glaube, es ist so wichtig, um die Abgründe ihres Schreibens besser zu verstehen, was sie unehelich bekommen hat, was dann bei ihrer Mutter sozusagen auf dem Dorf aufgewachsen ist, damit sie eben die Schule beenden kann, dann einen Typ geheiratet, sehr früh sehr viele Kinder bekommen, ich glaube 5 insgesamt nochmal eine Abtreibung gehabt, auch zwischendurch. Immer hart an der Grenze zur Armut gewesen, also dramatisch arm auch zwischendurch gewesen, wahnsinnig früh sehr, sehr viel Alkohol getrunken, davon auch nicht mehr losgekommen und mit 41 Jahren, und da schließt sich jetzt der biografische Kreis, gestorben am zu vielen Trinken. Asta Sigurdardóttir dort hier.
Und sie ist die ganze Zeit auf Island geblieben?
Und sie ist die ganze Zeit auf Island geblieben. Was ich total interessant finde, ist Helga M. Novak, die Dichterin, die DDR-Dichterin, die ist eine Zeit lang in Island gewesen und hat sie dort kennengelernt und hat zum Beispiel ihr geholfen in den schlimmsten Situationen, wenn irgendwie wieder gar kein Geld für Essen für die Kinder da war. Wenn Helga Novak dann irgendwie mal einen guten Tag hatte und genug Geld hatte, dann ist sie da für die kochen gegangen und hat denen die Wäsche gewaschen und sowas. Weil Asta Sigurdardóttir eben mit solchen Dingen auch irgendwann völlig überfordert war. Aber eine, glaube ich, ganz, ganz empfindsame, künstlerisch großartige Seele. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz was zum Text sagen. Gott, entschuldigt bitte. Ja, aber es ist bei Erzählungen natürlich auch total schwierig. Und wer jetzt denkt, dass es so isländische, weiß ich nicht, folkloristische Sagen, Mythen, Legenden gesättigte Texte sind, der täuscht sich. Also das sind in den 50ern, wurden, glaube ich, so der erste Text veröffentlicht, die erste Erzählung veröffentlicht, wahnsinnig ihrer Zeit voraus, ganz, ganz feministisch. Es geht um Frauen, es geht um Begehren, es geht um Sucht, es geht um Abtreibung, es geht um Misogynie. Es ist so, also die erste Geschichte ist schon die einer Frau, die eigentlich betrunken durch die Nacht torkelt auf der Suche nach, also Lust auch, also völlig, völlig ihrer Zeit voraus. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, also ich habe, glaube ich, zwei Lieblingsgeschichten. Die eine ist die titelgebende Streichholzgeschichte. Da wacht eine Frau nachts auf, hat eine volle Packung Zigaretten endlich, kann die mal richtig rauchen, aber die hat kein Streichholz mehr zu Hause. Und sie dreht fast völlig durch.
Oh, das kenne ich.
Und geht auf die Straße und versucht auch zu gucken, ist im Kiosk noch jemand, kann sie bei den Nachbarn klingeln. Es ist aber nachts um zwei und es ist keiner mehr da. Und sie rastet wirklich innerlich so aus und fängt dann an, Autos anzuhalten. Und also wie Asta Sigurdardóttir beschreibt, wie diese Autos auf sie reagieren, wie die beschleunigen, wie sie aber trotzdem erhaschen kann, wer in diesen Autos drin sitzt nachts um zwei, das macht so ganze Welten auf. Und das andere ist eine Geschichte, die eine ganz, ganz archaische, sehr typisch Gugolds-Bauers-Geschichte erzählt, aber mit einem der gruseligsten, gewalttätigsten Männer, die man sich vorstellen kann. Also es ist so deutlich geschrieben und so bildhaft beschreibt sie das und so, die geht so an die Grenze mit ihren Figuren und finde ich auch mit uns Leserinnen. Es ist so wahnsinnig abgründig, dieses Buch. Und es ist trotzdem durch die Sprache, und das ist ja oft, wenn Literatur was ganz Hartes erzählt, aber dann ist die Sprache ganz besonders und das ist bei ihr sehr, sehr, sehr der Fall. Und deswegen trägt man auch all die schwierigen Erzählungen, kann man gut aushalten, weil sie eben in diese Sprache gegossen sind, für die man so dankbar ist dabei. Genau. Ich finde, das ist ein Buch für alle, die den Gugolds Verlag lieben, sowieso für Leute, die keine Angst vor Abgründen haben. Ich finde, es ist auch so ein ziemlich als feministisches Vordenkerinnenbuch wichtig. Und es ist, glaube ich, jetzt zuletzt auch einfach die große Huldigung auch hier einer Autorin, die, also von der wir uns heute, glaube ich, immer noch sehr viele Scheiben abschneiden können.
Kannst du nochmal die Lebensdaten sagen?
Ja, also 1930 geboren, 1971 gestorben, 1950 zum ersten Mal veröffentlicht. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Frau in Island, das kommt ja auch nochmal dazu, ne, eine Geschichte veröffentlicht über, also man braucht nur die erste Seite dieser Erzählung lesen und weiß genau, was das für ein Ton ist, wie frisch und wie klar und wie schambefreit und trotzdem nicht entblößend sie ihre Protagonistinnen sozusagen zeigt und die Welt, in der sie leben und die Lasten, mit denen sie umgehen müssen. Ganz viele Geschichten handeln von Armut, davon, dass das Leid sozusagen so vergrößert wird durch Armut, durch Alkohol, durch dass man irgendwie die Chance nicht hat, die zu werden, die man eigentlich fühlt, dass man sie ist. Ja, aber dann eben auch Abtreibung, gewalttätige Männer, bösartige Menschen natürlich rund überall. Und es hat trotzdem so einen ganz großen, so ein Leuchten in der Sprache, trotz dieser düsteren Themen.
Und kommen auch Geister drin vor?
Nicht in allen Geschichten. Also es ist nicht so, ah ja, Island, wir nehmen mal viele Fabelwesen. Aber es gibt gerade in meiner Lieblingsgeschichte, die ich so unfassbar kafkaesk finde, die aber auch so super hart ist, da gibt es was, wo man denken könnte. Aber das möchte ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Da gibt es viele Lesarten, glaube ich, die man so haben kann. Und da würde ich euch eure dann gerne lassen. Frostherz?
Frostherz? Die Geschichte?
Frostregen.
Und das ist das erste Mal, dass sie ins Deutsche übersetzt
wurde? Ja, ich glaube, soweit ich weiß schon. Sie ist auf Isländisch schon erschienen. Es gab auch 85 nochmal eine Erzählungssammlung. Aber soweit ich weiß, ist es jetzt eben wieder dem Gugolds Verlag und eben der Übersetzerin Tina Flecken zu verdanken, dass wir jetzt so eine großartige und auch toll eingeordnete Auswahl haben. Also wie immer mit so einem Nachwort, wo man hinterher nochmal versteht.
Ja, das macht er echt
was,
gut.
Ne? Ja, und das muss bei so einer Autorin muss das auch sein, finde ich. Also bei allen, die er macht, aber ich finde, das ist so eine sehr wertschätzende, großartige Weise, auch nochmal so einen Blick zurück zu haben und zu sehen, dass es eben immer noch so unfassbar aktuell ist, was sie damals schon geschrieben hat.
Aber es ist jetzt im Frühjahr.
Ist jetzt ein Frühjahrs-Gogolz-Titel, genau. Die machen ja immer nur so 2-3 Bücher in der Saison, was ja dann auch dazu führt, dass man die sehr gut lesen kann. Und es sind 13 Erzählungen und ich finde, also es ist jetzt auch ein Tarje Vesos wieder erschienen, der natürlich gelobt wird und einen großen Namen hat und so weiter.
Aber der ist schon so ein bisschen bekannter.
Aber den kennt man jetzt ja schon seit den großartigen Gogolz-Entdeckungen. Und ich finde es auch ganz toll, dass eben so eine Frau, die in den 50ern in Island so geschrieben hat, jetzt eben hier lesbar ist. Asta Sigurdardóttir. Nun du,
cool,
mein Freund.
Willst du erst das Kleine oder erst das Große?
Das kann ich nicht sagen. Ich will, glaube ich, erst das Schwere, weil ich möchte, dass wenn das... Gibt es Schwerere zuerst?
Na, es gibt eins, was uns ein bisschen weiter wegführt und eins, was uns sehr nah betrifft.
Darfst du aussuchen.
Okay, dann fangen wir mit dem Nahen an. Mhm. Ja? Und danach geht es ein bisschen weiter. Und zwar hat Anne-Katrin Kohut zusammen mit Philipp Baumgarten ein Buch herausgegeben im Mitteldeutschen Verlag, ist vor einem Monat erschienen, April 2025. Das heißt Ostflimmern, wir Wende-Millennials. Und das ist hochinteressant, Maria, nämlich weil da geht es um uns. Da geht es um die Erfahrung, die wir beide ganz fundamental teilen und gemacht haben in unserem Leben und wie die wird da so gespiegelt. Und zwar geht es darum, wie wir unsere Generation, die in den 80ern geboren ist, in Ostdeutschland, in der DDR, von DDR-Eltern und DDR-Großeltern und DDR-LehrerInnen und allen möglichen aufgezogen wurde, wie wir mit dieser DDR-Vergangenheit letztendlich umgehen und auch wie wir die 90er Jahre, die Wende erlebt haben. Also Anne-Katrin Kohut und Philipp Baumgarten, die haben dafür Autorinnen und Autoren gebeten, Texte zu schreiben, die auch alle diese biografische Erfahrung mit uns teilen.
Kannst du mal ein bisschen zeigen, wer da so dabei
ist? Genau, und das ist eigentlich, also wenn du jetzt ein Buch über Wende-Millennials schreiben würdest, würdest du, glaube ich, original genau diese Leute fragen, einen Text zu schreiben, weil es ist einfach das Who is Who der Wende-Millennials. Ja, es gibt eine Person, die fehlt, finde ich, aber
mal gucken, also, ob wir die gleiche meinen.
Also alle sind im Osten geboren, alle 80er oder frühe 90er. Hm. Anne-Katrin Kohut, habe ich schon gesagt, Philipp Baumgarten, der...
die haben es herausgegeben.
Und Philipp Baumgarten ist ein Fotograf, da sage ich später noch was. Dann Anne Waag, Philipp Schreiner, Valerie Schönjahn, Marleen Hoprak, Greta Taubert, Peter Hinz, Sebastian Jung, Nile, Lukas Rietzel natürlich, Anne Ramstorf, Elisabeth Heine und Alexander Wagner.
Fehlt P.F.
P.F.
Wer fehlt für dich?
Charlotte Knäus würde für mich fehlen. Hm. Die ist
in Ludwigsburg geboren.
Ja, aber das auch so. Also ich finde,
Paula Fürstenberg?
Die würde auch fehlen. Stimmt, Paula Fürstenberg fehlt auch. Genau, aber es geht jetzt vielleicht nicht um die Leute.
Ich habe ja auch mal eine Anthologie rausgeführt. Es fehlt ja immer jemand.
Genau, es geht vielleicht auch nicht so sehr um die fehlen, sondern um die drin sind.
Ja.
Und in der sehr, sehr klugen Einleitung, ich finde, mit einer der besten Texte überhaupt, ist direkt die Einleitung von Anne-Katrin Kohut.
Ja.
Die ist auch schon gut finde, weil die bringt, wenn ich mich richtig erinnere, auch die digitalen Bildkulturen bei Wagenbach heraus, so kleine Hefte.
Netzfeminismus.
Sie hat ein Buch über K-Pop geschrieben. Also die ist eine super, super kluge Autorin und hat einen extrem interessanten analytischen Blick. Und sie hat, im Vorwort schreibt sie, dass sie, wenn mich jemand fragt, ob ich mich als Ostdeutsche fühle, antworte ich gelegentlich ja, aber erst seit 2015, weil in dieser Phase, schreibt sie dann, Ostdeutschland, das mediale Bild Ostdeutschlands nochmal ganz neu definiert wurde. Ich glaube, das ging zusammen mit diesem Satz von Angela Merkel, wir schaffen das, mit der Migrationskrise, die da im August so begann und den Reaktionen hauptsächlich in Pegida, in den Dresden mit Pegida und alles. Also wo praktisch dieser Ostdeutschland auf einmal dafür bekannt war, dass es halt sehr rechts ist. So. Und dazu mussten sich halt Ostdeutsche oder Menschen wie wir halt, die in der DDR sozialisiert sind, auf einmal neu verhalten dazu, entweder in so einer starken Abgrenzung oder in so einer Erklärung oder Das heißt, wenn man schon lange nicht mehr da wohnt, muss man sich in seinem sozialen Umfeld auf einmal ganz anders als ostdeutsche Person verhalten, in dem Sinne, dass man zum Beispiel versucht, dass man das nicht erkannt wird, dass man so seine Sprache ganz sehr entsächselt.
Wer hat denn das gemacht?
Weiß ich, sag ich jetzt nicht. Genau, also dass man sozusagen das vertuscht oder dass man halt sagt, dass man aus den ostdeutschen Bundesländern kommt und dann aber damit konfrontiert wird mit so Fragen, ja, warum sind bei euch alle so rechts? Mhm. Sowas, genau. Und das ist so bei ihr so eine Bewegung oder ein Ansatz oder Grund, warum dieses Buch so entstanden ist. Und der zweite ist, das geht sie auch, dann gehen noch mehrere andere Texte noch drauf ein, das Erscheinen von dem Buch von Dirk Oschmann. Der Osten ist eine Erfindung des Westens, heißt es, ne?
Der Osten eine westdeutsche Erfindung.
So, genau.
Aber ist ja...
Genau, und diese Hetzschrift und diese Argumentation dagegen. Und er, Oschmann vergleicht ja die ostdeutsche Erfahrung mit so einer Art subalterner, so unterprivilegierter Migrationserfahrung schon. Also er sieht das ja wie so eine Art Kolonialisierung und sagt so, ja, wir wurden von Westdeutschland kolonialisiert und wir sind die anderen. Und also benutzt so fast so koloniale Begriffe. Und sie meinte halt, das greift überhaupt nicht, weil es gibt wirklich diskriminierte Menschen in diesem Land. Und ein Weißer...
Gut, dass es sie gibt.
Ein Weißer, in Ostdeutschland geborener Universitätsprofessor Mann, ist nicht so richtig diskriminiert in diesem Land, auch wenn er aus Ostdeutschland kommt. Da gibt es halt viel, viel schlimmer diskriminierte Gruppen. Und das sind so ein paar Punkte, wo sie das dann so, wo sie die Einleitung so dran aufhängt und dann praktisch auch so einen Rahmen spannt. Und die verschiedenen AutorInnen suchen sich dann so Punkte daraus, die sie dann näher bearbeiten. So zum Beispiel, wie sie dann auch...
Aber schreibt jede Autorin, jeder Autor zu einem Thema, ja, was von Anfang an feststeht? Oder liest man die Texte weiß nicht, was...
Ja, man weiß eigentlich nicht so. Also ich glaube, es war halt klar, es ging, sie hatten alle so, glaube ich, den Schreibauftrag, schreibe über deine ostdeutsche Lebenserfahrung oder so. Aber was das dann konkret bedeutet, das hat sich, glaube ich, jeder selber ein bisschen ausgedacht. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel, fand ich, ein was ganz, ganz schön von der, warte mal, die Anne Waag.
Ich liebe Anne Waag.
Ja, die hat mal ein ganz tolles Buch über Suizid geschrieben.
Und mal ganz, ganz tolle Bücher über Familienkonstellationen, Möglichkeiten als Familie zu leben. Ganz weit vorne.
Und sie schreibt über das Country with no money issue. schreibt sie. Und da, nämlich, dass als sie aufgewachsen ist, als kleines Kind, hat Geld in dem Sinne keine Rolle gespielt. Weil eigentlich alle erstens relativ gleich viel hatten. Und zweitens,
gab es nicht so viel zu kaufen.
Es gab auch generell nicht viel so davon. So. Und der Wert eines Menschen wurde noch nicht so sehr über seinen Besitz definiert und über das, was er sich leisten kann. So. Und das hat sie bis weit in die 90er Jahre hat sie das nicht so richtig gecheckt. Und dann irgendwann kam halt dieses schwerere Geld, das DDR-Geld war so aus Aluminium. Und dann schreibt sie, wie das so langsam in ihr Bewusstsein gesickert ist, welchen Wert Geld in diesem neuen System hat. So. Und wie differenzierend das auch wirkt. So. Und das auch so als 6-, 7-, 8-, 9-, 10-Jährige. So. Und das ist total klug. Oder Marlene Hoprak schreibt über Fans von Dynamo Dresden.
Liebe ich auch, könnte das alles immer klar so ungerecht.
Genau.
Ja, aber das macht total Sinn. Das so. Ja. Und wolltest du noch was zu den Fotos sagen? Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden.
Die Fotos von Philipp Baumgarten haben mich extrem genervt.
Was?
Ich fand das...
Immer so dazwischen? Oder
genau, das ist so wie so Foto-Essays. Genau, ich zeige dir mal ein paar und vielleicht... Das ist ein bisschen fies, du weißt jetzt nicht, worauf ich hinaus will, aber ich zeige dir mal ein paar und vielleicht fällt es dir auch auf hier. Also hier sehen wir zum Beispiel ein Foto, da ist so eine... Ah, da gibt es auch ein Wort, wie so eine Transformationslandschaft. Es war früher mal ein Tagebau und dann wurde es, wurde es geflutet und jetzt ist da ein See. Ne? Mhm. Oder...
Eine Kittelschürze.
Genau. Oder ein Mann fährt mit einem Fahrrad irgendwie einen Berg runter oder so. Hier. Das ist zu einem Text von, was siehst du? Willst du erklären?
Das ist ein Baum einer Landschaft vor einem Feld, der stark beschnittene, besägte Äste hat.
Genau, das ist eine Geschichte von Lukas Rietschel, auch ein Part aus einem größeren Romanprojekt hat er geschrieben, wo es um ein paar Kastanien geht, die gefällt wurden in den 90er Jahren, weil sie halt gestört haben an der Stelle und eigentlich sollten sie
aber
an den Krieg erinnern.
Aber mit diesen zum Beispiel, mit diesen Windrädern dahinter und der Art, wie der Acker, man ahnt aber auch, es ist der Osten, ehrlich gesagt, das würde mir schon reichen.
Genau, alte Kriegsdenkmäler sind hier und warte mal, ich zeig dir mal, Das zum Beispiel,
ja.
Die linke Seite. Willst du kurz beschreiben, was du da siehst?
Wenn man jetzt in Amerika, würde man sagen, das ist ein Highway mit einem Billboard vor einem Maisfeld, aber ist nicht Amerika. Sieht man auch, woran eigentlich? Mhm. Na, weil ich weiß, dass es ein Buch über Ostdeutschland ist. Mhm. Aber es sind so Autobahnplakate, genau. Auf denen aber nichts drauf ist, weil keiner Bock hat, darauf Werbung zu machen. Also aber was nervt dich, finde ich ziemlich cool. Was, sag mal, was dich nervt.
Kann man das erkennen? So ein bisschen. Ja, das sind so kleine Fotos. Vielleicht noch, ich zeige noch eine andere Bildtafel und dann erkläre ich das, was mich wirklich extremst genervt hat. Hier, da wären zum Beispiel
Nettos,
genau, weil Aldis. In der DDR war es halt so, dass die Leute, also die Orte, wo man Dinge kaufen konnte, waren eigentlich immer in den Innenstädten. Und in den 90ern war es dann ganz oft so, dass halt außerhalb der Städte oder außerhalb der Gemeinden, auf der grünen Wiese nannte sich das, da wird auch viel drüber geschrieben, entstanden halt diese großen Malls und sowas. Das größte Einkaufszentrum Deutschlands entstand nach der Wende in Halle oder in der Nähe von Halle. So. Und da wurden halt diese großen Kaufland irgendwas dahin gebaut, meistens irgendwelche Blechhallen. So, genau. Und der Philipp Baumgarten hat die halt fotografiert. Mhm. Und was mich so stört an seinen Bildern, ist, dass die total tendenziös sind. Es ist immer grauer Himmel, es ist immer Winter. Die Bäume haben fast nie irgendwie Blätter an den Ästen und sowas. Es ist immer so eine, wenn ich das maximal triste Bild fotografieren will, dann nehme ich mir so ein Wetter und so eine Jahreszeit.
Aber das ist ja
und
kein Zufall.
Also genau, ja, aber...
Aber wenn ich jetzt einen Aldi fotografiere, dann will ich ja nicht, dass man sieht, also dann käme mir das ja fast, also wenn ich einen Aldi fotografiere, dann will ich, dass die anderen genau den gleichen grauen Himmel haben, damit das auch vergleichbar ist. Das ist ja eine Reihe, das zeigt ja, und das finde ich tatsächlich, wenn du so, keine Ahnung, ich habe lange in Eggesin gelebt, da ist der Supermarkt und da ist in der Regel immer auch eine Drogerie daneben und das ist nie ein DM, sondern es ist immer ein Rossmann und da ist ein Aldi und dann ist vielleicht noch irgendwas anderes, wenn du viel Glück hast. Und diese Plätze... Das sind ja keine schönen Plätze. Und die sind aber überall vergleichbar. Die sind sehr austauschbar. Genauso wie so ein grauer Himmel ja auch sehr austauschbar ist. Und es ist ja fast wie eine Collage. Es ist ja fast wie so Artwork, das dann sozusagen zu zeigen, damit auch klar ist, die sehen halt wirklich überall gleich aus. Und das ist ja dieses Entmenschlichende von so Supermarkt plus Parkplatz plus ein Broilerstand im Idealfall noch, damit du dann nicht mehr kochen musst, wenn du schon den ganzen Tag eingekauft hast. Und so funktionieren ja aber viele Orte.
Aber... Mein Thema ist, wenn man jetzt irgendwie eine Fotostrecke über Ostdeutschland machen will, dann hat man ja die Wahl, ob man zum Beispiel mal Fotos nimmt, wo es einfach nur Sommer ist.
Wo so ein schöner Supermarkt drauf ist.
Ja, nein, oder es sind ja nicht nur Supermärkte. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein verfallenes Fabrikgebäude oder eine Brücke oder sowas. Also, aber es ist einfach immer grauer Himmel und es ist immer Winter. Und das erzeugt meiner Meinung nach ein Bild von Ostdeutschland, was nur, sag ich mal, in ganz, ganz, ganz bestimmten tendenziösen Ausschnitt zeigt.
Aber verteidigst halt du gerade so ein Gefühl, was du hast, was so ist, wie dass du nicht möchtest, dass jemand denken könnte, es sei nur hässlich?
Mm-mm. Meine Kritik ist, die meisten dieser Texte sind dialektisch. Die sagen, pass auf, wir hatten irgendwie, man darf Ostdeutschland nicht verherrlichen, man darf nicht sagen, ja, es war alles total gut oder die DDR und was danach war, war alles blöd. Mhm. Aber man muss auch den kritischen Blick bewahren und sagen, nicht alles, was nach der Wende passiert ist in Ostdeutschland, war gut. So, ne? Also alle diese Texte plädieren in einer bestimmten Weise dafür, dass man reflektiert von verschiedenen Seiten auf einen Gegenstand guckt. Und die Fotos machen das halt nicht. Die gucken alle mit dieser Folie, mit diesem Blick, ist immer ein möglichst tristes Bild von Ostdeutschland fotografieren. Und das nervt mich, weil es gibt auch total schöne Orte in Ostdeutschland. Und man hätte die Wahl gehabt, das zu zeigen. Und das, was wenn man als westdeutsche Person diese Fotos sieht, denkt man, oh, zum Glück wohne ich nicht dort.
Ich weiß, was du meinst, aber ich bin überhaupt nicht so. Also mir passiert es gar nicht. Wenn ich den Typen sehe, der da sitzt und an seiner Wachstuchdecke und da liegen die Gurken und die würde sich später einlegen aus seinem Garten. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, boah, wie trist. Genauso wie wenn ich diese Omi zum Beispiel mit ihrem Rosenstrauß oder diese bunte Wäsche oder diese Frau in dieser Jacke. Ich finde, ich sehe das und denke so, ja, genau
so. Ich finde, das ist ein ganz tendenziöser Blick.
Nee, was ich eben auch denke, ist, entweder kannst du andocken und siehst es, dass es natürlich eine hässliche Häuserzeile ist von fast nur verfallenen Altbauten, ein paar Neubauten, die noch verfallener sind als die Altbauten. Und du siehst es und du denkst so, boah, das ist aber hässlich. Oder du kommst aus dem Osten, dann weißt du, was daran ist.
Ich kenne ja diese Orte alle so. Ich bin eben, auch in sowas auch aufgewachsen.
Aber ich habe diesen Modus, glaube ich, nicht. Diesen Verteidigungsmodus sozusagen, das zu zerteilen in, der hat es hässlich gezeigt. Sondern wenn ich das so sehe, Dann denke ich, ja, das ist genau der Osten, das ist genau mein Osten.
Also ohne Schönheit.
Nee, das ist nicht ohne Schönheit. Ich glaube, das ist nämlich das große Problem, dass du sozusagen auf so ein gefälliges Bild, du hättest gerne, dass man irgendeine Schleife drum bindet. Und ich glaube, das hat er gar nicht.
Nee, es hat ja einfach mal, dass er einmal ein Foto macht, wo schönes Wetter ist. Da muss er, da kann er diese ganzen Sachen, das ist wie wenn du Urlaubsfotos machst.
Also hier sind hellblau und Wolken vorne
ja,
auf dem Cover.
Genau, das Cover. Das einzige Mal, wo schönes Wetter ist bei diesen Fotos. Das ist ja wie wenn man im Urlaub ist, muss ja nicht nur die DDR oder irgendwas sein, du kannst ja auch, bist du in den Niederlanden und dann hast du einen Tag, du guckst dir Utrecht an bei schlechtem Wetter im Winter.
Ich war Utrecht, schlechtes Wetter, ich fand es auch fürchterlich.
Und da kannst du keine Fotos davon machen, es sieht halt immer trist aus.
Ich habe Fotos gemacht und konnte mir aber auch vorstellen.
Und das meine
ich. Was ich aber auch finde, ist, es ist ja kein Bildband, wir zeigen, wie unterschiedlich der Osten ist und ich glaube, das ist, ich sehe, glaube ich, auch in diesem grauen Himmel tatsächlich, also vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein, weil ich es irgendwie gerade nicht so schlimm finde und das irgendwie so verteidigen will, aber ich sehe da tatsächlich eine wahnsinnig schöne grüne Wand und ein abgewrackter Trabi.
Das ist Tristesse-Porn.
Nee, und das, glaube ich, ist zu leicht. Ich glaube, das ist nämlich eigentlich, es ist ein künstlerisches Ding, was sich durchzieht und was du hättest, glaube ich, das, was du hättest dann haben wollen, wäre so eine Art Katalog, sucht dir was aus. Und das ist, glaube ich, das ist nicht die künstlerische Sprache, die so eine Deutlichkeit sprechen kann.
Mir ist das zu wenig irgendwie, dass man versucht, diese Art von DDR oder Blick auf die ehemalige DDR so zu reproduzieren. Ich hätte mir da irgendwie mehr gewünscht.
Also ich finde, wir können da auch durchaus mal unterschiedlicher Meinung
sein.
Nee,
doch, ey.
Mit uns beiden einer Meinung. Also sie kann auch gut schwanken, deswegen ist alles geritzt.
Ich plädiere ja auch für einen dialektischen Weg. Natürlich ist es auch total viel trist. Und wenn man so durch ostdeutsche Dörfer auch heute noch fährt, dann sind die ganz auf grau und man will eigentlich nur wieder rausfahren. Aber
sondern man hat auch so eine Erinnerung und man versteht, dass wenn man das immer alles so überkolorieren würde und gucken würde, dass die Sonne schön drauf scheint, das wäre einfach nicht, das wäre nicht das Richtige. Es wäre so, für mich wäre das fast eher wie Beschiss, weißt du? Und wenn ich, keine Ahnung, also zum Beispiel ein schnulliges Beispiel. Wir waren ja mal ich war mit Alex mal in Tbilisi, ja. Das habe ich so gemocht, weil es genau diese Ecken hatte, die mich irgendwie an merkwürdige Ostdeutsche
erinnert haben. Mit diesen Häusern, die so abgestützt werden, die Fassaden und so.
Ja, und das macht bei mir einfach so ein ganz großes Gefühl von, boah, kenne ich, bin ich zu Hause, bin ich sicher, ganz komisch, während andere Leute sagen, boah, ob das so gerade stehen bleibt und ob ich da lang vorbeigehe.
Ja, aber angenommen, du würdest deine Fotostrecke über Tbilisi angucken und du würdest nur diese Häuser sehen.
Ich würde mir ein Buch kaufen, was nur so Fotos hätte, wo die so ab... Das ist leider... Tut mir leid, ich bin die falsche... Ja... Ich glaube, ich würde mir lieber so eins kaufen, als schau, was Tbilisi für schöne Häuser hat. Und ich will auch nicht
beides
diesen
Vintage-Porn. Genau, das Pittoreske gern zeigen, aber halt auch vielleicht die Schönheit der Natur zum Beispiel oder keine Ahnung was.
Wir werden ihn fragen. Er hat sich ja irgendwie scheinbar überlegt, warum er das so machen will. Und ich finde,
15.000 solche Bilder hat er gemacht. Ja, überlegen. 15.000 Mal auf schlechtes Wetter
das
und Winter warten.
Das ist eine Arbeitsleistung, wenn du mich fragst. Ich glaube, wir müssen leider zum nächsten Buchen kommen.
Aber was auf jeden Fall am Ende unseres lebhaften Gesprächs hängen bleiben soll, ist, dass das Buch sehr, sehr interessant zu lesen ist. Mindestens wegen des Vorworts von Anne-Kathrin Kuhut, aber auch wegen all der Texte, die danach kommen. Zu den Fotos müsst ihr euch selbst eine Meinung bilden. Entweder die von mir oder die von Maria. Dankeschön. Ostflimmern.
Ihr dürft auch changieren. Wir können ja Vielfarbigkeit gut aushalten. Wir können es aushalten, wenn man so...
Unglaublich gern.
Ich muss kurz was ablesen, weil ich habe extra einen serbischen Podcast gehört, um den Namen dieser Autorin jetzt wirklich richtig auszusprechen. Sie heißt Milica Vucic. Und aus dem Serbischen übersetzt wurde es von Rebecca Zeinzinger, der tödliche Ausgang von Sportverletzungen, im Tscholnay Verlag erschienen. Ein Buch, was... ich muss leider schon wieder sagen, ich habe zum Absacker später noch eins, was wirklich auch lustig ist. Aber das ist jetzt ähnlich wie die Isländerin vorhin, tatsächlich echt harte Kost. Wir sind in Serbien. Eva wächst bei ihren Eltern auf, weiß ich nicht, Kleinstadt, größeres Dorf. Sie schafft es irgendwie in die Stadt, das geht ihr gut. Sie macht irgendwie Schule, sie wird bei einer Telefongesellschaft Kundenservice-Beraterin. Sie hat so einen okayen Job, sie verdient gut, sie kann sich eine kleine Wohnung leisten, aber sie kann keine großen Sprünge machen. Sie lernt einen Typen kennen, sie wird schwanger, sie kriegt ein Kind, Mario, bis dahin erstmal alles total okay. Sie ist noch ein bisschen jung, aber nicht so ganz schlimm. Dann merkt sie aber, ich glaube, Tomislav heißt der Mann oder so, so richtig die große Liebe ist es nicht und es klappt auch nicht so richtig und vielleicht ist das einfach so für den ersten Versuch okay gewesen, aber vielleicht wird es nicht das große Ding mit ihm. Nimmt ihren Sohn, geht zurück zu den Eltern, wohnt dann dort, arbeitet von dort aus. Irgendwie hat sie ihr Leben ganz gut im Griff. Eva, das ist wichtig. Und dann kommt Viktor. Viktor ist viel älter als Eva. Er ist wahnsinnig überzeugt davon, dass er gerade den ganz, ganz großen Roman schreibt. Er stellt sich vor als Journalist und Eva verliebt sich, kann man glaube ich so sagen. Und sie sieht auch zu ihm auf und sie ist interessiert und merkt aber auch ganz schnell, dass sie mit ihm zusammen eigentlich eine andere Eva ist, aber sie will gerne mit ihm zusammen sein und deswegen ignoriert sie das. Er ist zauberhaft zu dem Sohn, zu dem Sohn von Evas, irgendwie ganz gut. Die Eltern sind ein bisschen skeptisch, als sie ihn so kennenlernen und irgendwie merken so, auch so der Altersabstand ist riesig
wie,
und
wie
so weiter. Bin ich ganz sicher, ich glaube so, ich habe so, ich weiß gar nicht, ob Zahlen genannt wurden, so gefühlt so 20 Jahre.
Also wie sein, ihr Vater.
Könnte ihr Vater sein, glaube ich. Ja. Ne? Genau. Und was eben den Lauf nimmt, ist eine wirklich, muss man leider fast sagen, so realistisch erzählte toxische Beziehungen. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir ahnen und denken, warum bleibt die denn bei dem? Und ich glaube, ich brauche das nicht gendern, weil es ist immer so rum, warum geht denn die nicht? Warum bleibt denn die? Der ist doch scheiße für die, der tut der doch nicht gut, der ist doch, der macht die doch klein, ja? Also man sieht es von außen, man wundert sich. Und Milica Vučković erzählt sozusagen die Innenperspektive dieser Eva. Die erzählt eine Geschichte einer Frau, die das wirklich über weite Strecken nicht merkt, obwohl sie die Zeichen der Zeit total deuten kann. Also es gibt zum Beispiel so diesen einen Fall, sie fährt gerne in das Haus ihrer Großmutter an der Donau und sie sagt, sie hat so eine Liebesbeziehung zu der Donau. Es ist irgendwie ganz süß, sie hat so eine richtig innige Zuneigung zu diesem Fluss. Und Viktor findet es dann natürlich scheiße, weil es ist alles irgendwie Ruine und wie kann man denn da schlafen und selbst nur am Wochenende und das ist ja alles Wildnis und das ganze Ungeziefer hier und so. Ne? Und sie wird da schon eine andere und sie guckt auf eine Sache, die sie sehr geliebt hat, plötzlich mit völlig anderen Augen. Und sie will unbedingt schwimmen gehen, weil immer wenn sie da ist, geht sie in die Donau schwimmen und findet das ganz großartig und er findet es wahnsinnig eklig und versteht überhaupt nicht, wie man in dieses Wasser steigen kann und so weiter. Und da fängt es so ein bisschen an und auf diesem, an diesem Wochenendtrip, den sie da zu zweit unternehmen, passiert eben auch, dass ihre Kette, die ihr wahnsinnig wichtig ist, weil sie die, glaube ich, von ihrer Mutter bekommen hat, die sie immer trägt, die ist plötzlich weg. Und sie ist wirklich verzweifelt, sie ist nachts nochmal in die Donau schwimmen gegangen und so weiter und sie ist total außer sich und Viktor spielt sich dann als großer Held auf, kommt dann plötzlich, springt in die Donau, taucht in diesem dunklen Wasser und findet tatsächlich diese Kette und sie hält ihn für einen Gott. Und später wird ihr klar, warte mal, die Kette ist irgendwie so komisch abgerissen, die muss ja eh vorher abgerissen haben in einem Gerangel und so weiter. Also es passieren schon so Zeichen und sie sieht die alle und kann trotzdem nicht so richtig von ihm lassen. Es eskaliert leider
das
völlig.
Meinst du, dass er die...
Er hat ihr die abgerissen sozusagen, um sie dann mit großer Geste zu finden. Oh, schau, ich habe dich gerettet.
Das ist eine gute Metapher für toxische Beziehungen.
Ja, Gaslighting. Also es ist dieser Roman ist eine Aneinanderreihung von wahnsinnig guten Beispielen für toxische Beziehungen, für Gaslighting, für wie werden Grenzen überschritten, wie passiert das, dass man in einer Beziehung so eine Spirale von am Anfang ist man leise, weil er muss schlafen, weil er ist ja der große Autor, der an seinem großen Roman gearbeitet hat die ganze Nacht, bis hin zu irgendwann fängst du eine und fragst noch nicht mal mehr, wofür. Also wie geht sozusagen diese Spirale? Und was auch total krass ist, ist, sie bezahlt alles. Er hat natürlich auch nie Geld, weil er schreibt ja an seinem großen Roman, spielt sich aber auf wie so ein wahnsinnig reicher, gönnerhafter Typ. Aber im Prinzip regelt sie alles. Also sie wäre sogar finanziell ohne ihn besser dran. Und es eskaliert alles sehr, als sie nach Deutschland gehen, auch ohne ihren Sohn, weil sie erst mal vorbereiten wollen. Und sie im Prinzip, kennst du diese Werbung Bucke Tiger, wo man sich so Putzhilfen buchen konnte? Und dann gab es mal eine Weile überall so Plakate Bucke Tiger und man konnte sich sozusagen so einen Menschen buchen, der einem ganz schnell mal die Wohnung geputzt hat, auch ohne dass man irgendwie eine regelmäßige Hilfe zu Hause hatte fürs Putzen, die man fair bezahlt hat oder so. Sondern es war auch alles so ein bisschen, es war so wie Zeitarbeit, irgendwie so ein ganz merkwürdiges System, glaube ich auch.
Wann war das?
2010, 11, 12, 13. Gefühlt. Und da nimmt es nochmal eine ganz, ganz dolle, düstere Wendung, weil sie dann natürlich auch seinetwegen nach Deutschland gekommen ist, hier feststellt, dass viele Versprechungen, die er ihr gemacht hat, Lockungen, mit denen er sie eben versucht hat, hier zu überreden, herzukommen, nicht stimmen. Es gibt ganz viel so, ich glaube, sehr balkanspezifische Dinge, die wir uns gar nicht bewusst machen. Also, dass es da auch so eine Tendenz gibt, Menschen aus diesen Ländern immer wieder in einen Topf zu werfen, weil es ja eh immer das Gleiche so nach dem Motto, von der ganzen sprachlichen Dramatik mal abgesehen, ja irgendwie nichts richtig aussprechen zu wollen oder sich nicht die Mühe zu machen, da irgendwie dran zu arbeiten. Also das sind auch so Untertöne, ganz kapitalismuskritische, gesellschaftskritische Untertöne, die Milica Vucic in so einer eigentlich großen Entzauberung von Liebesbeziehungen mitverhandelt. Klingt jetzt erstmal nicht so, als muss man das jetzt unbedingt zum Einschlafen lesen.
Klingt auch nicht so lustig.
Aber es hat eben einen wahnsinnigen Sog und es hat einen Humor an völlig unerwarteter Stelle. Diese Eva zum Beispiel, die rettet sich manchmal so über Dinge hinweg, wenn sie völlig überfordert ist, dann googelt sie so die unmöglichsten Dinge. Sie geht dann zum Beispiel irgendwann mal in die Badewanne und will dem aus dem Weg gehen und so weiter und googelt dann, wie viele berühmte Persönlichkeiten schon in der Badewanne gestorben sind und woran. Und das dadurch kriegt das so eine Absurdität und nimmt auch noch mal kurz so diesen Druck raus und man lacht dann kurz mal so befreit auf. Und ansonsten ist es aber einfach, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Literatur, um eben so toxische Beziehungen nachzuverfolgen. Und richtig den Hals zugeschnürt hat es mir am Ende, als das Buch schon fertig war und die Autorin sich bei einer Freundin, die sie nur mit Anfangsbuchstaben benennt, dafür bedankt, dass sie ihre Geschichte aufschreiben durfte. Und einem klar wird, okay, das hat sie sich leider nicht mal so doll ausgedacht, wie wir uns wünschen. Und natürlich, ich habe ja vorhin auch gesagt, wir kennen das irgendwie alle, sowas passiert ja ständig, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, gibt es beziehungskritisches Buch, gibt es diesen Ausdruck? Ich würde den sonst jetzt gerne mal einfügen. Also es ist ein Buch, was auch deutlich, also bei der denkt man ja die ganze Zeit auch, sie wäre alleine echt so viel besser dran und versteht im gleichen Moment aber auch, in welcher Insicht sie ist und dass sie diesen Blick von innen so nicht haben kann, wie wir ihn von außen haben.
Hm. Ja. Und das Interessante, finde ich, ist ja bei, wenn man, also wie du das gerade gesagt hast, wenn man innerhalb toxischer Beziehungen ist, dann baut man sich oft ganz, ganz, ganz viele verschiedene Erklärungsmuster, warum man halt meinetwegen in der Beziehung sein, bleiben, verharren muss, warum man nicht rausgehen darf oder warum das jetzt nur mal so eine Phase ist und sowas. Also wenn man jetzt mal so wirklich ganz nüchtern sagen würde, was bringt mir diese Beziehung, was nimmt sie, dann würde ja jeder vernünftig denkende Mensch sagen, sofort Schluss machen, weg. Mhm. So, aber die Personen machen das ja nicht, weil die in sich drin eine Art eigene Logik haben. Und dann wird es ja, finde ich, dann immer interessant, wenn dritte Personen von draußen drauf gucken. Also auch gibt es da so Figuren.
Na, wir Leserinnen gucken von draußen.
Aber gibt es auch Figuren innerhalb der Geschichte, irgendeine beste Freundin, die dann meinetwegen sagt, du, der Typ tut denn nicht gut oder sowas?
Nee, so simpel ist es nicht. Also man merkt an der Art, wie der Vater sich verhält und auch die Mutter, dass sie das, die sagen das halt nicht. Ja, also sie deuten so Sachen an, aber sie wollen sich eben auch nicht einmischen und sie versichert eben auch allen anderen, ihr geht's gut und sie findet ihn toll und so weiter. Und also man kann als Leser ist man halt so, dass man es so vom Draufblicken sieht, aber die weiß ja, glaube ich, im Kern auch, wo das Problem ist. Die ist ja wahnsinnig... Also smart. Diese Eva ist smart, genau. Mhm. Die sieht auch, was das Problem ist. Und es gibt aber eben auch diesen einen Moment, wo sie es dann immer mal wieder schafft, ihn vor die Tür zu setzen oder sich selber irgendwie aus der Situation zu ziehen. Und dann vergeht sie halt vor Leiden, weil sie das Gefühl hat, ihr ist irgendwie die Hälfte ihres Körpers amputiert. Mhm. Also es hat eben dann auch nochmal diese Komponente, da ist kein finanzieller Druck, weil er ernährt sie sozusagen nicht. Die haben nicht mal ein gemeinsames Kind. Ja? Zumindest am Anfang ist es überhaupt nicht das Problem, so dass irgendwie immer so... Ach so, der tödliche Ausgang von Sportverletzungen heißt das
ein
Buch.
Geiler
und
Titel.
Das ist auch so ein, finde ich, wahnsinnig toller Titel. Es ist auch ein sehr tolles, sehr roughes Cover mit so ineinander verknoteten
roten
Körpergliedmaßen. Und Milica Vucic mit V-U-C-K-O-V-I-C ist die Autorin. Vielleicht, genau, für den Podcast später braucht man das ja noch ab und zu mal. Genau, also es gibt diese dritte Instanz, gibt es nicht, aber trotzdem ist man als Leser ganz deutlich.
Du bist dann die dritte Instanz.
Ja.
Weil ich finde, das ist ja das Gute an Romanen über solche Beziehungen, dass man Muster erkennt und die dann vielleicht auch in der Realität früher schneller erkennt und früher schneller rausgeht aus solchen Beziehungen.
Ich glaube ja eher, dass es hilft, im Nachhinein Dinge einzuordnen.
Oder vielleicht das, ja, aber dann machst du den Fehler vielleicht nicht zweimal oder sowas.
Oder was ja auch bei allen Scheißdingern, die man in seinem Leben tut, immer wieder hilft, ist, wenn einem klar wird, okay, man ist damit nicht so völlig allein, wie man dachte. Also das finde ich auch sowas, was Literatur ja auch tun kann, sozusagen so.
Aber währenddessen das zu lesen, ist halt immer total bitter, ne? Da denkt man auch Mädel.
Aber es ist eben auch so, dass man nicht überlegt, abzubrechen, ne? Genauso wie man bei der
Isländerin Beziehung.
Ja auch. Ja, genau, man bleibt da einfach dran. Okay, jetzt müssen wir zum deinem letzten großen Buch kommen.
Genau, zu meinem letzten großen Buch, tatsächlich auch ein wirklich großes Buch. Und wir gehen ein bisschen in den Iran jetzt für meine letzten beiden Titel. Mehr oder weniger. Und zwar, ich habe gelesen von Mayam Aras, Dinosaurierkind im Claßen Verlag bei Ulstein erschienen, auch jetzt ganz frisch im Frühjahr. Mariam Aras ist eine Journalistin, Autorin. Sie war in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse schon.
Beneidenswert.
Anfang der 80er Jahre in Köln geboren, das ist ganz wichtig. Sie lebt auch noch in Köln und schreibt über Literaturkritik, Essays, alles Mögliche. Und sie ist das Kind iranischer Eltern. Und das ist die Fährte, die wir gehen müssen, um in dieses Buch zu kommen. Und sie schreibt darin über ihren Vater, der in der iranischen Opposition war. Und zwar, man kann das ganz einfach, die exil-iranische Opposition. Und für diese, um zu verstehen zu können, was das Besondere an diesem Vater ist, muss man so drei Daten eigentlich drauf haben zur iranischen Geschichte. Oder die spielen eine ganz, ganz große Rolle in diesem Buch. Und zwar, das letzte Datum kennen wir eigentlich alle, so 1979. Also nicht nur wegen Christian Krachts Roman, sondern zum Beispiel Persepolis, da wird es ja auch, diese wirklich tolle Graphic Novel, da wird es auch verhandelt, die Islamische Revolution. Aber das allererste Datum ist eigentlich 1953. 1953 im August, da gab es die Operation Ajax. Und die Operation Ajax, das war eine so eine konzertierte Geheimdienstoperation der Amerikaner und der Briten, also Churchill und Eisenhower. Die haben Oppositionskräfte im Iran unterstützt, um den damaligen wirklich demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh zu stürzen. Die haben sozusagen einen Putsch, einen Staatsstreich finanziert. So, die haben diese Gruppen, diese so gewalttätige, illegale Schläger letztendlich, haben die finanziert, um den demokratisch gewählten Premierminister zu stürzen, weil das Interesse der Amerikaner hauptsächlich war, weiterhin an das billige Öl der Iraner ranzukommen. So. Und unter diesem Mossadegh hätten sie das nicht mehr gekonnt. Deswegen haben sie ihn gestürzt und stattdessen einen sehr, sehr schwachen Premierminister danach eingesetzt und einen Schah. Mhm. Der hat dann 26 Jahre sogar regiert und war wie so eine Art Marionettenchef vom Iran, Marionette von USA und den Westmächten. Und dadurch haben die einfach so viel länger billiges Öl aus dem Iran ziehen können. Und im Zuge dieser Operation Ajax ist der Vater von Mariam Aras in den 50er Jahren, weil er halt gegen den Schah war, gegen diese Repression.
Der Vater oder der Großvater?
Der Vater, der ist schon ziemlich alt.
Okay.
Der hat sich, glaube ich, mit Mitte 40 erst bekommen.
Okay.
Genau, ist er aus dem Iran nach Deutschland geflohen, weil er gegen den Schah war, weil er dagegen war, dass es so diesen kolonialen Griff auf den Iran.
Ja.
So. Weil es relativ schwierig war, weil es gab auch viele, die den Schah befürwortet haben, weil er ist ein relativ liberaler Herrscher war. So.
Wollte mal gucken, ob Roman draufsteht.
Ist kein Roman. Nee. Genau, das ist so das erste Datum, also 1953. Die Amis bezahlen sozusagen den Staatsstreich in Iran. Das gab es in ganz vielen Ländern auch. Also haben die auch in Lateinamerika, die haben eigentlich jedes Jahr haben die irgendeinen Putsch finanziert, ne? Pinochet und alles Mögliche. Das zweite wichtige Datum ist dann 1967. Da war der Vater von Mariam Aras schon in Deutschland, hat in Köln gelebt und ist aber im Juni 67 nach Berlin gegangen. Da gab es nämlich diesen Schah-Besuch. Da ist der Schah von Iran. Genau. Er wurde halt eingeladen von West-Berlin, kam dahin, im Rathaus Schöneberg ist er langgefahren und dann gab es halt bezahlte Schläger aus dem Iran, die sozusagen so wie die Wächter galten und die haben die linken Oppositionellen, die gegen diesen Schah-Besuch waren, weil der Schah halt auch im Iran keine coolen Sachen gemacht hat, die gegen ihn demonstriert haben. Und das ist halt völlig eskaliert. Also da gab es einen der größten und schlimmsten Akte von Polizeigewalt, die es während der Teilung Berlins jemals gab. Und der Höhepunkt war halt, was du gerade gesagt hast, dass ein Polizist Benno Ohnesorg erschossen hat am 2. Juni. So. Also einer dieser Gegendemonstranten.
Ne?
Und was in der Geschichtsschreibung von diesem 2. Juni 67 halt ganz am Rand nur auftauchte, waren auch einige persische Gegendemonstranten. Die gegen diesen Schah-Besuch demonstriert haben. So. Und da war Mariam Aras Vater dabei. Und das taucht man, da gibt es sogar einen Film irgendwo, wo sie immer ganz kurz in so einem Hörsaal in der FU mit dabei ist, das beschreibt sie auch alles. Und sie sagt so, hey, eigentlich gehört zur deutschen Geschichte auch, Das ist eine persische, eine iranische, also persisch ist, das ist eigentlich ein falsches Wort, eine iranische Opposition in Deutschland gab gegen das 5000 Kilometer entfernte Regime. So, die haben im Untergrund gearbeitet, die haben sich jede Woche getroffen, die haben Artikel veröffentlicht, die haben Konferenzen gehalten, alles Mögliche. Und ihr Vater war einer dieser, naja, einer der Hauptköpfe in diesem ganzen System. So. Und er ist aber nur eine Fußnote in der deutschen, in der bundesdeutschen Geschichte, also dieser persischen Studenten, die dagegen waren. So. Und genau, und dann gibt es noch ein drittes Datum, was ich vorhin schon gesagt hatte, 1979, wo dann praktisch der Schah gestürzt wurde von der Islamischen Revolution, was zum Beispiel bei Persepolis behandelt wird und wo alle erstmal gedacht haben, ja, der Schah ist gestürzt, es wird alles noch freier und liberaler, aber es stimmte nicht, weil davor konnte man zumindest im Iran Alkohol trinken, die Frauen mussten kein Kopftuch tragen und alles Mögliche und danach wurde es eigentlich noch viel, viel schlimmer und seitdem ist dort Krieg oder seitdem herrscht dort eine islamistische Diktatur. So. Das wussten die aber 79 nicht, der Vater ist mal ganz kurz hingefahren nach Teheran und gleich wieder zurück, weil er gemerkt hat, oh, das ist ja noch gefährlicher als vorher. Also er war eigentlich immer in allen drei Daten in der Opposition. Und Mayam Aras schreibt darüber, wie ihr Vater die ganze Zeit in der Opposition gearbeitet hat. Also wie er sein ganzes Leben dafür aufgeopfert hat, sich in die Gefahr zu bringen, sich zu informieren, zu vernetzen auch. Und schreibt darüber und versucht das so zu rekonstruieren und hat es ihrem Vater, und das finde ich total charmant irgendwie, hat diesen den Text zum Lesen gegeben und hat so gesagt, naja, ich glaube, zu der und der Zeit hast du das und das gemacht und da ist das und das passiert. Und dann schreibt er manchmal so, nein, Oma war zu der Zeit gar nicht in Köln oder sowas. Und dann gibt es immer
wie,
so...
Und das schreibt er so quasi
genau, das sind so ein, ja, das sind so ein Einschübe, die, die dann kursiv gesetzt sind. Also es ist auch eine Art, und das finde ich so eine ganz ein schöne Dialog, zweite fast. Ebene, so eine Auseinandersetzung mit dem Vater. Er hat ihr früher schon mal geholfen, hat sie ihre Doktorarbeit über iranische Propaganda geschrieben. Mhm. Da waren sie schon sehr eng zusammen. Oder sie hat ihm geholfen, seine Flugblätter zu lektorieren. Also die haben so eine ganz wunderschöne Vater-Tochter-Beziehung auch. So was, und das wird in diesem Buch auch so deutlich, so, also wie sehr sie ihn wertschätzt. So wie sehr sie ihn, wie viel Respekt sie vor ihm hat für seine politische Arbeit. Auch wenn das bedeutet hat, dass er eigentlich jede freie Minute geopfert hat, um diesen Oppositionskampf zu führen. Und das ist ein, vielleicht würde ich sagen, so etwas wie eine Rückeroberung ihrer eigenen Geschichte und auch vielleicht auch noch so eine Beanspruchung des Platzes, den ihr Vater in der Geschichte hat. So, diese Menschen, die haben halt dafür gekämpft, die waren präsent und die verdienen, dass über sie geschrieben wird. Mhm. Und dieses Buch ist so eine Art Verteidigung dieses Platzes. So, und das finde ich eine extrem...
Und Sichtbarmachung.
Ja, genau.
Ich habe das bei Asal Dadan jetzt auch in letzter Zeit immer wieder gedacht, dass wir so eine wahnsinnig begrenzte Sicht haben auf das, was eben in Deutschland auch, genau wie du sagst, ne, was hier an sozusagen Oppositionsarbeit geleistet wurde, an politischer Arbeit auch für Sachen, die geografisch ganz woanders liegen, aber die tatsächlich überall auch vernetzt sind und hier eingeschrieben sind, natürlich auch in den Menschen, die hier leben und sie von hier aus tun und so weiter. Es ist gut, dass es das gibt. Wie würdest du sagen, ist das ein Essay, ist das ein Memoir, ist das ein... Also ich will ja nicht immer in so einen Schubladen denken, aber...
Also es ist auch ein Lehrbuch, würde ich sagen. Es erzählt viel Geschichte, aber mich interessiert auch so iranische Geschichte. Ich finde es wahnsinnig spannend, was da passiert ist mit dem Schah und sowas. Also es holt einen auch... Also mich hat es auf dieser einfachen historischen Ebene erstmal sehr abgeholt. Dann ist es auch eine Frage oder so ein Essay darüber, wie schreibe ich eigentlich mich selbst in die Geschichte ein oder meine Familiengeschichte. Also es ist auch so eine Geschichtsschreibung. Sie benutzt aber auch total so literarisches Stilmittel, so dieses mit der Imagination und versucht zum Beispiel so, beschreibt sie wie ein Freund von ihrem Vater, dann wie sie sich immer in so einem Teehaus in Köln getroffen haben, wie Jeanne ist das, glaube ich, und dann sitzt man mit ihr auch in diesem Teehaus, wenn man sie dann beschreibt, was sie da getrunken haben, wie das gerochen hat, wie das Licht und alles Mögliche. Also so, wenn du einen Roman schreiben würdest, würdest du auch solche Techniken benutzen, um Bilder im Kopf der LeserInnen zu erzeugen. Und das macht sie auch und das ist so dadurch wird es sehr lebendig.
Kann man erzählen, ein gutes Erzählen.
Genau, ne? Ja, also sehr ein erzählerischer Geschichtsschreibungs-Essay, so würde ich ihn. Ja, und das ist aber auch eine Behauptung, also so eine Behauptung von Bedeutung, die sie...
Warum heißt es Dinosaurierkind?
Genau, weil die Dinosaurier sind halt die Männer, also die oder die Menschen, die in den 50er, 60er Jahren aus dem Iran geflohen sind und aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Deutschland in der Opposition gegen das System gekämpft haben. Und die Kinder der Dinosaurier, das sind Tausende. So, das waren nicht nur 5 oder so, das waren richtig, richtig, richtig viele Studentinnen, die also in Köln, in München, in Frankfurt, überall in Erlangen da so sich jeden Abend in Kreisen getroffen haben, um zu überlegen, wie sie das schaffen, dass dieses Land keine Diktatur mehr ist. So, das ist für uns irgendwie unvorstellbar. Also meine Eltern haben sowas nicht gemacht.
Also, weiß ich gar nicht. Aber
also diese, so eine krasse politische Arbeit, sein ganzes Leben der politischen Arbeit so zu opfern, das finde ich schon. Und sie schreibt sehr deutlich und klar darüber, was das für so ein Leben und auch für das Leben der Angehörigen bedeutet, so zu kämpfen. Und diese Haltung, also hat jede Anerkennung und jeden Respekt auch in der deutschen Geschichtsschreibung verdient. Mayam Aras, Dinosaurierkind bei Klaasen.
Ich mache es jetzt ganz kurz, weil wir schon bei den Absackern sind. Ja. Und es ist wirklich ein bisschen dramatisch, weil ich vorhin gesagt habe, dieses Buch hier ist auch lustig und das ist es auch, aber es ist noch so viel mehr. Lebensversicherung von Katrin Bach, erschienen in der Edition Azur bei Wohland und Quist, ist vor allem erstmal ein wahnsinnig schönes Buch. Also ich wünschte, ich könnte das ganz kurz im Podcast nochmal zeigen. Es ist auf so einer, es hat so eine blaue, tintenfarbige Schrift. Es ist mit Emojis. Es hat hinten auch ein paar Fotos drin. Es hat eine ganz tolle Typografie. Es hat ein super schönes Papier. Es ist eines, finde ich, der allerschönsten Bücher, auch so was die Papierqualität und das Schriftbild angeht, die ich in der letzten Zeit in der Hand hatte, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Erzählt wird eigentlich die Geschichte einer jungen Frau, die ist am Anfang des Buches 34, am Ende des Romans möchte ich natürlich sagen 35, die in Berlin lebt, die Ängste hat, die mit ihrem Leben struggelt, die mit dem Schreiben struggelt, die mit der Frage struggelt, wie kann sie sein? Und in Rückblicken, und das ist für uns, die wir uns ja gerade als absolute Aussies geoutet haben, wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, geht es in die westdeutsche Provinz der 90er Jahre mit all den Referenzen und Verweisen, die dazugehören. Vor allem geht es in den soliden, über Generationen hinweg vererbten Kosmos eines kleinen Versicherungsunternehmens, in dem die Erzählerin aufwächst und natürlich auch über diese Absurdität, dass man sich gegen alles im Leben versichern kann und sie jetzt in Berlin eben mit großen und wirklich ernsten Ängsten und Themen zu kämpfen hat, kommt aus so einem wahnsinnig geschützten Kokon und man sieht, man kann sich einfach gegen gar nichts versichern. Es ist sprachlich unfassbar intensiv. Also Katrin Bach hat Lyrik vorher veröffentlicht, schon ganz großartige. Es hat, dadurch, dass es fast so Vignetten und Miniaturen sind, Kapitel gehen oftmals über eine Seite. Alle Unterkapitel fangen an mit einer Frage oder also wie es in meinem Kinderzimmer aussieht zum Beispiel. Welchen Tipp mir mein Vater gibt, warum man eine Rechtsschutzversicherung braucht. Dazwischen sind dann immer mal so wirklich Versicherungssprech-Vertragstexte, die aber in den Kontext wahnsinnig toll passen. Es ist ein ganz poetisches Buch, es ist ein sehr dramatisches Buch, es ist ein ganz lustiges Buch und es ist wirklich eines der absolut schönsten Bücher, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, finde ich. Katrin Bach, Lebensversicherung bei der Edition Azur im Verlag Wohland und Quist. Das ist ein Absacker, deswegen bin ich schon fertig.
Ach so, ich darf keine Fragen stellen.
Was möchtest du fragen?
Kafka hat auch in der Versicherungsabteilung gearbeitet.
Du lachst dich ja kaputt, aber wen hat sie am Anfang zitiert, die Katrin Bach? Weil sie einfach eine wahnsinnig tolle Leserin ist. Natürlich Kafka. Und zwar, sein Versicherungsbedarf kann nur erkennen, wer weiß, welche Versicherung es gibt. Zitat Hans-Dieter Meyer, Ratgeberversicherung. Dann, ach, was könnte nicht alles geschehen? Sweet. Franz Kafka, Der Bau. Und es müsste eine Versicherung geben, die nicht von dieser Welt ist. Ingeborg Bachmann-Mallina. Mm. Und ich glaube, das ist genau der Stoff und auch die Sicht, mit der dieses Buch geschrieben ist. Und da ist einfach so viel Verschiedenes drin. Und das ist, finde ich, ein großartiger Text über das Schreiben, über das Leben, über den Wunsch nach einer Gewissheit und das gleichzeitige.
Und dann wird man Autorin in Berlin.
Es ist ein ganz, ganz tolles, sehr, sehr schönes und finde ich auch an alle Leute, die aus dem Westen kommen, verschenkbares, weil sie sich erinnern werden und sagen würden, ach ja, das gehörte dazu, das gehörte dazu. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und es ist vor allem auch ein Buch für alle, die vielleicht über das Schreiben nachdenken und über Herkunft und über, wie sich das auswirkt, über die Großstadt und über das Dorf und die Kleinstadt. Es ist ein Buch für alle, wirklich. Katrin Bach, ganz große Kunst, finde ich, dieses Buch.
Ich mag auch ihren soziologischen Blick, so dass sie so aufzählt, was die so alles machen den ganzen Tag über und gegessen haben und wie dieses Kleiden.
Man weiß sehr genau Bescheid, wie die 90er Jahre westdeutsche Provinz funktioniert hat.
Ich mache jetzt was ich noch nie hier im Podcast gemacht habe, aber Maria hat es mir erlaubt und deswegen, also man kann jetzt auf zwei verschiedene Ebenen dazu einsteigen. Entweder man fängt mit dem Nobelpreis von Bob Dylan an, Literaturnobelpreis.
Kann man machen?
Das will ich aber nicht, sondern ich will damit anfangen. Vor ganz vielen Jahren, als ich noch jung war, da habe ich Solo Piano von Chili González, dieses Album, ungefähr 1 Million Mal hintereinander gehört. Ja, genau. Also so, ich glaube, im Ortsort haben wir das auch sehr oft gehört. So, das sind so Klavierminiaturen.
Das kann ich gar nicht aufhören.
Wirklich wunderschön. Und die haben müssen so eine Art neue Ebene der so Neoklassik, sagt man das vielleicht? Oder
ich
sowas?
Weiß leider nicht, ich habe ja von Musik wirklich wenig Ahnung.
Genau, und über Chili González, und habe ich schon gedacht, okay, wer macht denn noch so eine geile Musik? Und dann bin ich zu Malakow Kowalski gekommen. Und dann, der hat eine Platte gemacht, die heißt My First Piano, die ist auch schon 10 Jahre alt oder sowas. Oh mein Gott, die haben wir auch sehr, sehr oft im Ortslot gehört. Und das sind auch so ganz zarte Klavier, kürzere Stücke, manchmal singt er dazu, manchmal nicht. Und seitdem verfolge ich das, was Malakow Kowalski macht, mit großem Interesse. Wir verfolgen das beide. Und jetzt hat er eine Platte gemacht, Schnallt euch an. Und zwar, die heißt...
Kinder, schnallt euch an.
Songs with Words. Ist jetzt ganz frisch erschienen, ich glaube, vor einem Monat.
Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert und ich habe ihm zur Spiegel-Bestsellerliste gratuliert, was natürlich totaler Bullshit ist, weil er natürlich in irgendeiner Musikbestenliste...
Ah ja, Billboard-Charts, okay.
Platz 6, Bam,
wow, okay.
Mich voll gefreut.
Ja, genau, und zu dieser Platte Songs with Words kann man eine ganze Menge erzählen. Also erstmal, genau, Malakow hat in den letzten Jahren so Klavierminiaturen, Stücke gesammelt, unter anderem, genau, wer ist da alles dabei?
Schumann, Chopin. Amy Beach.
Genau, Ravel, Debussy, Edward Grieg und
Germain,
sowas. Genau.
Was? Ich wollte die andere Frau noch, Germain Taillefer.
Genau, so. Und also alles so kürzere, kleinere Klavierstücke hat er so gesammelt, die er so gut fand. Und dann parallel hat er Gedichte von Allen Ginsberg irgendwie gelesen und gedacht, ja, dieses Gedicht würde genau auf dieses Stück passen, ohne dass man das Stück großartig umschreiben müsste. So. Und dann hat er gedacht, naja, ich singe einfach mal auf dieses Stück, meinetwegen von Chopin, dieses Gedicht von Allen Ginsberg.
Auch das, so, was die rechte Hand spielt, genau. Unverändert. Also es ist wirklich, ja. Mist zu Gold macht, wie heißt das, Alchemie?
Ja.
Also weißt genau. Schon, eigentlich ja. Ist das...
Und Chopin irgendwie so Romantik und Allen Ginsberg ist so diese Beat-Generation-Lyrik, USA 50er, 60er Jahre, kann eigentlich gar nicht zusammenpassen und es passt aber bei ihm zusammen. Und dann hat er, und das ist jetzt vielleicht das Oberkrasseste oder noch eine Spur krasser, seine besten FreundInnen gefragt, hey, wollt ihr einfach das Klavier spielen, wenn ich Allen Ginsberg auf diese Stücke singe? Mhm. Und seine besten Freunde sind ohne Mist einfach mal Igor Levit, Johanna Sammer und und Chili González.
Hast du einfach mal so im Sandkasten kennengelernt. Im Sandkasten der Musikschule, zack, sitzen sie zusammen. Na, wenn du sonst nichts machst außer arbeiten, dann kennst du halt nur solche Leute, die auch so arbeiten. Ja.
Und dann hat er die gefragt, ob die halt diese Stücke spielen und er hat dazu gesungen und was da rauskommt, das ist so, ich höre das oft, wenn ich so zu Hause alleine bin und dann ist es so, wenn ich diese Stimme höre mit diesem Klavier, das ist so ganz zart, dann denkt er wirklich, der sitzt neben euch oder steht neben euch und es ist so ein unglaublich intimer Raum, der durch diese Musik entsteht. Mhm. Das ist nichts, was mit Halle zu tun hat, sondern das ist immer was mit ganz nah sein zu tun hat. Es geht auch nicht um die große Politik in diesen Gedichten, sondern es geht eher um das Du und Ich. When I Died Love, das ist mein Lieblingsstück auf dem Platte. Was ist dein?
Ich finde dieses When the World Gone Wild, finde ich schön. Da. Und ich finde aber auch, seit ich die Geschichte von Amy Beach weiß, die er dazu erzählt hat, die eine Komponistin war, der von ihrem Mann verboten wurde zu komponieren, obwohl sie ganz großartig war, der ganz viele ihrer Werke für sich beansprucht hat und so weiter. Und das ist eins, was Johanna Summer, An Empty Hungry Ghost, das fängt irgendwie, ich kann das überhaupt nicht, aber also...
Die Nummer?
netter Versuch. Ja. Aber es gibt ganz viel großartige Erkenntnisse und vor allem gibt es die Erkenntnis, dass wenn man an was glaubt, finde ich, und so sagt, man fühlt, dass das zusammenpasst, auch wenn alle anderen nicht auf diese Idee kommen würden, dass man was ganz Neues erschafft mit einem ganz großen Respekt vor den einzelnen Kunstdingen, die man da ja nicht einfach mescht und mischt und sagt, ich mische das einfach zusammen, sonst eine ganz große Ehrfurcht in beiden Fällen. Ich habe lustigerweise die Woche vorher mit Stefan Weidle auf einem Konzert wegen einer anderen Sache gestanden und der ist ein totaler Ginsberg-Fan und der kannte keines dieser Gedichte und gab das auch ganz ehrlich zu, dass er es mit großem Interesse gehört hat und es ihn so überrascht hat, dass er ist totaler Ginsberg-Fan, er sagt, er kann Howl immer noch auswendig, also Ginsberg bedeutet in dieser Generation wirklich noch mal was ganz anderes als uns Und trotzdem waren die Gedichte für ihn alle unbekannt und neu und so, eine neue, so ein neuer Zugang. Und das fand ich irgendwie auch nochmal so ganz, ganz toll. Deswegen Songs with Words von Malakow Kowalski.
Und was ihr jetzt hier seht, gibt es eigentlich noch gar nicht. Das ist eine Vinylplatte von Songs with Words. Eigentlich gibt es das gerade nur auf CD und Spotify. Aber ab dem 3.6., darf ich diese Werbung noch machen zum Schluss, spielt Malakow Kowalski in der Berliner Philharmonie zusammen mit Igor Levit und Johanna Sommer und Chili Gonzales, genau diese Platte zum einzigen Mal in dieser Besetzung. Da gibt's sogar
nochmal in Paris. Die spielen
in Paris,
die
spielen, aber in Deutschland.
In Paris, ja. Und die sind in Konstellation auch nochmal in der Schweiz.
Aber in Deutschland ist es das einzige Konzert, erst vorerst.
Sicher, genau, zumindest in der Komplettverfassung.
Ja, genau. Da wird es diese Platte auch auf Vinyl geben und danach bei Malakow auf der Website, ansonsten als CD und überall, wo ihr sonst Musik hört. Ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Wurf von ihm. Ich habe mich total gefreut, als er das rausgebracht hat. So. Genau, deswegen darf man vielleicht an der Stelle auch mal ein ganz kleines bisschen vom Buch weggehen und es ist trotzdem Literatur.
Das ist das Tollste daran.
Wir danken euch ganz sehr, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr alle Bücher lesen werdet, die wir euch jetzt aufgegeben haben. Maria, ich danke dir sehr für dieses gute dialektische Gespräch.
Ich wünsche dir eine schöne Juni-Urlaubs-Nicht-Folge.
Ja.
Und dann sehen wir uns wieder zum HKW am 8.
Juli, ganz
tausend
live.
Dank auch für die Stabi, die gesagt hat, hey, klar, macht ihr mal einen Monat Pause, ihr braucht das. Also nicht, ihr seht so aus und so weiter, sondern wirklich nett und freundschaftlich und das ist ganz, ganz toll.
Die Stabi hat den ganzen Sommer auf trotzdem. Ja. Kommt her, wenn ihr in Berlin
solltet
seid.
Ihr
3.6., bevor ihr in die Philharmonie geht.
Schaut auch nochmal auf der Website, was die für Veranstaltungen haben. Das findet ihr auf jeden Fall. Lest gute Bücher, leiht gute Bücher und vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend.
Tschüss. Das war Blauschwelz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.